Ja, Gabi Fröhlich begleitet Sie durch diese Sendung. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Fadumo Korn stammt aus einer alten somalischen Nomadenfamilie. Mit ihren Eltern und Geschwistern führte sie ein karges, aber glückliches Kinderleben. Fadumos Aufgabe war es, die Ziegen zu hüten. Doch als sie 7 Jahre alt wurde, veränderte sich ihr Leben mit einem Schlag. Ihre Familie bringt sie, wie das in ihrer Kultur üblich ist, zu einer Beschneiderin. Die alte Frau unterzieht sie der grausamen Prozedur der pharaonischen Genitalbeschneidung. Mit schmutzigen Werkzeugen und ohne jede Narkose werden ihr die Klitoris und die inneren Schamlippen entfernt, die äußeren Schamlippen ausgeschabt und dann so vernäht, dass nur eine winzige Öffnung übrig bleibt. Zum Nähen verwendet die Frau Dornen. Danach ist die kleine Fadumo ein anderer Mensch. Die Wunde entzündet sich, sie wird krank. Aber auch ihre Seele erholt sich nicht mehr. Man hat mir einen Körper zurückgegeben, den ich nicht mehr haben wollte. Man hat mir so etwas wie ein schönes blaues Licht rausgeschnitten, sagt sie im Rückblick. Seit 1979 lebt Fadumo Korn in Deutschland. Sie hat sich hier zu einem neuen Leben durchgekämpft, arbeitet als Dolmetscherin und wirft ihre ganze unglaubliche Energie in den Kampf gegen die Beschneidung von Frauen. Heute, am Internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung, ist Fadumo Korn unser Gast in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Herzlich willkommen im Studio München, Frau Korn. Jetzt haben wir Ihre Stimme noch nicht gehört. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Hallo? Irgendwie stimmt das mit der Technik irgendetwas nicht. Frau Korn, ich höre Ihre Stimme nicht. So, vielleicht müssen wir das irgendwie erst einmal klären, bevor wir die Sendung so weitermachen können. Doch, jetzt höre ich Sie im Hintergrund. Hallo?
So, jetzt bin ich da.
Ja, Frau Korn, wunderbar. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Danke, dass Sie den Weg ins Studio München gefunden haben.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Korn, Sie leben in München, aber Sie arbeiten ja in ganz Deutschland mit Frauen, mittlerweile auch in Afrika. Sie versuchen politisch aufzuklären. Das Thema Genitalverstümmelung ist uns ja in Europa näher, als wir oft denken, obwohl wir eigentlich nicht viel darüber nachdenken. Aber gibt es denn eigentlich Zahlen darüber, wie viele Mädchen auch bei uns noch, selbst halt mitten auch bei uns in Deutschland, in Westeuropa jährlich beschnitten werden?
Wir haben keine Zahlen, aber ich kann natürlich, Zahlen sind ja was Relatives. Für mich, jedes betroffene Mädchen, jedes Mädchen, das sich geschädigt wird hier in Deutschland oder in Europa, ich kann nicht für ganz Europa sprechen, ich kann eigentlich nur für Deutschland, die Zahlen benennen. Ich kenne persönlich 2 Fälle, die mich sehr schwer betroffen haben, die mich erschüttert haben, weil die Mädchen auch sehr jung waren. Das eine Mädchen ist erst gerade mal nicht mal 5 Jahre alt gewesen, als sie hier verstümmelt wurde. Lebend in Bayern, wurde nach Hessen gebracht und dort verstümmelt und wieder zurückgebracht. Das ist nur aufgeflogen, die ganze Geschichte, weil das Kind so viel Blut verloren hat, dass es schon komatös war, als es in die Klinik gebracht wurde und zum Glück zu einem Kinderarzt gebracht wurde, der sich auskannte und sofort die Grausamkeit begriffen hat, und das Mädchen wurde auch zugenäht und er hat sie dann wieder operiert. Aber das Kind ist natürlich komplett seines Lebens beraubt. Die Eltern sind im Gefängnis, die kleinen Geschwister sind in verschiedene Heime verteilt und das Kind lebt jetzt bei den Pflegeeltern. Ich denke, das ist ganz schrecklich, wenn das Kind mit einem Schlag alles verliert, was es liebte.
Wir schauen gleich nochmal hin, genauer, warum Menschen sowas überhaupt machen nach wie vor, obwohl es doch auch in vielen Ländern mittlerweile, selbst Afrikas, verboten ist. Gucken wir aber erst nochmal ganz kurz auf die weltweite Verteilung. Also wo ist die weibliche Genitalverstümmelung bei Mädchen noch ganz, ganz üblich? Also wo ist es nicht so Einzelfälle wie jetzt bei uns, sondern wo ist es wirklich in den Gesellschaften noch ganz fest verankert?
Also wenn wir Somalia anschauen, ja, das ist mit 98% das Land, das mit meisten, weltweit meistens verstümmelt. 98%. Jeden Tag, heute Morgen, heute ist Donnerstag, 6. Februar 2020, werden in Somalia oder sind in Somalia Tausende von Mädchen an ihre Genitalien verstümmelt. Die Beschneidung oder die Verstümmelung ist in Somalia seit 1976 verboten. Aber Verbote stehen in schönen Büchern, die im Regale stehen. Es geht einfach darum, dass die Aufklärung im Kopf ankommen muss, dass man den Leuten mit ihrer jeweiligen Religion erklärt, was sie da anrichten, dass sie einen Menschen kaputt machen, der von Gott geschaffen ist, der perfekt geschaffen ist und dass Gott das nicht möchte. Denn die Beschneidung ist ja nicht religiös, das ist nicht nur Islam, was die meisten denken, das ist muslimisch, aber es gibt muslimische Länder wie Marokko und Tunesien, die gar nicht beschneiden. Die Algerier beschneiden wiederum, die Niger beschneiden. Aber die meisten Beschneidungen mit Abstand sind die folgenden Länder: Somalia, Eritrea, Äthiopien, diese ostafrikanischen Länder, die Nachbarn sind, wo die Tradition ungehindert weitergeführt wird.
Ich habe gelesen, dass in Ägypten das auch noch sehr verbreitet ist und dass da tatsächlich auch der koptische Patriarch sich wohl mal klar ausgesprochen hat, dass das eine Genitalverstümmelung bei Frauen sei, eine Sünde, und daraufhin hätte das müssen wohl vorher auch die Christen praktiziert haben, aber daraufhin, das muss wohl einen durchschlagenden Erfolg gegeben haben, dass sich ein Kirchenvertreter mal ganz klar und deutlich geäußert hat, sodass das in der Gruppe wohl kaum noch vorkommt.
Also ich habe mich sehr gefreut, die Beschneidung oder die Verstümmelung kommt ja aus Ägypten. Der Ursprung, vor 5000 Jahren circa, wurde die genitale Verstümmelung an Frauen dort erfunden, aus verschiedenen Gründen. Und die Christen, die koptische Christen, beschneiden heute noch leider genauso wie die Muslimen und wie die Animisten. Es gibt keine Religion, die diese Verstümmelung nicht toleriert. Das heißt, man bekämpft ja dadurch die weibliche Sexualität, die voreheliche Geschlechtsverkehr, die weibliche Lust, dass die Frauen quasi zu Frauen gemacht werden, die hörig sind, dass zumindest sexuell nicht erregbar sind, dass sie praktisch ihre Lust wurde rausgeschnitten. Es ist ja eigentlich so, dass Gott uns so geschaffen hat, dass Mann und Frau sind wie Topf und Deckel. Wir sind füreinander geschaffen. Und es gab einen Priester, der sich in Ägypten ausgesprochen hat, aber wer überwacht das denn? Das zu verbieten, mündlich, das kann ich ganz schnell, ich kann alles verbieten. Aber die Durchführung, dass es in den Kopf ankommt, das geht nur mit wirklicher Aufklärung, von Angesicht zu Angesicht.
Also es reicht nicht, es zu sagen und es zu verbieten, sagen Sie, sondern das ist in den Köpfen so fest verankert. Vielleicht gucken wir erst einmal, Frau Korn, was wird denn bei der Genitalverstümmelung gemacht? Ich habe es eingangs bei Ihnen beschrieben, das ist sozusagen die ganz große, der ganz, ganz schwere Eingriff, da wo hinterher wirklich alles verändert wird. Und das alles, also ich meine, das muss man sich mal vorstellen, bei Mädchen, sie waren 7 Jahre alt, und meistens wahrscheinlich vollständig ohne Narkose, ohne alles.
Also ich war ohne Narkose. Ich kann mit 56 Jahren kann ich mich an jede Sekunde erinnern, an jeden Stich, an jeden Schnitt, an jeden Krummgezerre an meinen Körper. Weil der Körper verzeiht uns nicht. Was denen angetan wird, das wird gespeichert und das wird bei Gelegenheit wieder rausgeholt. Und das nennen die Psychologen zum Beispiel als Flashback. Und es gibt ja verschiedene Formen. Die kleinste Form, das ist die sogenannte Sunna. Bei Sunna wird der Glanz der Klitoris entweder geritzt, angestochen oder angepiekst oder es wird gekappt. Also das heißt, die Spitze wird gekappt. Das ist eigentlich die kleinste Form. Ich bin gegen alle Formen. Das ist ja eh klar. Und dann gibt es die zweite Form, die sogenannte Klitorisdektomie. Das heißt, die Klitoris wird komplett entfernt. Und weil die viele Frauen, die beschneiden, die haben gar keine Anatomiekenntnisse. Die schneiden halt alles, was so im Weg ist, weg. Und wenn die dann vielleicht noch die Harnröhre mit erwischen und die einen Teil der kleinen Labchen oben mit abschneiden, das alles habe ich jetzt in Burkina Faso gesehen, dass das Wort Sunna oder die Bezeichnung, das ist dermaßen verschieden. Es kommt darauf an, welches Land unter welchem Name Sunna beschneidet. Ich habe mindestens 12 verschiedene sogenannte Sunna-Formen gesehen. Es gibt jetzt diese Formen, die wir hier beschreiben, nicht. Es ist einfach nur irgendwas. Die schlimmste Form, die pharaonische, wo da die ganze Vulva zusammengenäht wird, das ist eine Katastrophe, weil das bedeutet, man verschließt all diese Sekrete, das Blut und was weiß ich, wird in diesen Labchen, in diesem Haut verschlossen. Unten drunter ist natürlich ein Herd für Bakterien. Die Frauen haben ständig Entzündungen, die haben Pilze, die haben Schmerzen. Der Urin fließt wieder zurück in die Nieren, weil die Öffnung unten zu klein ist. Die Menstruation fließt nicht ab. Und das Geschlechtsverkehr oder Akt ist einfach Horror, wenn die Frauen vorher nicht medizinisch geöffnet werden.
Also Sie nennen ja da x Punkte, wo die Vernunft einfach komplett dagegen spricht. Man müsste sich ja vorstellen, wenn man eine komplette weibliche Bevölkerung so verstümmelt, die dann auch oft schwer krank wird, da spricht ja die ganze Vernunft dagegen. Warum? Also jetzt nehmen wir mal ganz den Aspekt raus, wie sehr soll eine Frau lustvoll Sexualität genießen dürfen. Ja, mal ganz den Aspekt raus. Einfach nur, was das alles an medizinischen Folgen hat. Und dennoch wird es weiter praktiziert.
Das ist ja das Irre. Wir zeigen Fotos, wir zeigen Filme, wie grausam das Ganze ist. Die Leute heulen und sitzen unter dem Tisch und verstecken sich vor lauter Schmerz. Und dennoch ist immer ein bisschen die Angst, ach, wenn ich meine Tochter nicht beschneide, dann wird sie vielleicht vorehelich schwanger werden. Weil das Problem ist, warum die Beschneidung so lange hält. Das ist nämlich, dass die Frauen, also die Mädchen und die Frauen sind von der Heirat abhängig. Das heißt, man kann diese Grausamkeit nur mit Bildung schaffen. Denn nur Menschen mit Bildungskenntnissen, die ihre Rechte kennen, die, wenn ein Mädchen zum Beispiel so ausgebildet ist, dass sie für ihr Lebensunterhalt aufkommen kann und nicht auf das Heiraten angewiesen ist, ja, dann ist diese Gefahr auch gebannt. Aber wenn ich als Frau nur Überlebenschancen habe, Auskommen habe, wenn ich verheiratet werden soll, dann ist es so eine Art, ich bin eine Ware und diese Ware hat einen Preis und der Preis heißt Jungfräulichkeit. Diese Jungfräulichkeit ist aber in den Augen der Verstümmler und diese ganzen Menschen, die an diesen Traditionen festhalten, scheinbar nur zu schaffen, wenn man die Mädchen so schwer verstümmelt und verschließt, dass die eigentlich jeden Tag Angst haben und denken, oh Gott, wenn ich verheiratet wäre, dann wäre ich nochmal die gleiche Qualen wieder erleben.
Das heißt, das eine ist die soziale Abhängigkeit der Frau, dann also in diesem Sinne auch von den Müttern und Großmüttern und ich weiß nicht, den anderen Frauen, die das ja alles selber durchgemacht haben, die Sorge um das Mädchen und die Zukunft des Mädchens und so nach dem Motto, was sein muss, muss sein.
Genau. Lieber schmerzvolles Leben, als vorehelich schwanger werden. Das muss man sich vorstellen, das ist total irreführend, das macht krank. Wenn man sich vorstellt, die Mädchen liegen mindestens 4 Wochen nach der Beschneidung auf einem Platz, sie sind nicht arbeitsfähig, sie können nicht zur Schule gehen, sie können sich nicht bewegen, sie sind eigentlich Pflegefall für mehrere Wochen. Danach, nachdem das Leben sich verändert hat, und ich vielleicht überlebt habe, mit welchen Folgen auch immer, dann heißt es, ich werde irgendwann einmal heiraten und dann geht das von vorne. Das heißt, wenn eine verschlossene Frau mit ihrem Ehemann in ihrem Bett steigt, dann heißt es, bis eine Öffnung geschaffen wurde, eine wahnsinnige Tortur für alle. Das kann sich keine, die nicht betroffen ist, nicht vorstellen. Also das ist, der Verstand hat sogar bei mir ausgesetzt, als ich da auf diese somalische Erde lag und gesehen habe, ich bin aus meinem Körper raus und habe von oben gesehen, was sie mit meinem Körper gemacht haben. Und dann habe ich so für mich beschlossen, der gehört mir nicht, dieser Körper ist nicht meine, weil mein Körper dürfte so viel Schmerz nicht zulassen. Und das sind Dinge, die verfolgen einen immer. Also ich habe, wie gesagt, meinen Wut und meine Enttäuschung ja auch in Energie umgewandelt und bin raus aus der Opferecke und ich bin in die Kämpferecke gekommen und boxe alles nieder, was Mädchen verletzt. Aber trotzdem, ich habe Menschen getroffen, erst vor ein paar Wochen in Burkina Faso, die unsicher sind. Wenn ich mein Kind nicht beschneide, wenn ich mein Mädchen nicht beschneide, dann was passiert dann? Und das, wie gesagt, 5000 Jahre, das ist eine Zeit für unsere Religionen, die wir jetzt kennen. Und eine Tradition ist so was Mächtiges, ist so hartnäckig, das zu bekämpfen, das braucht viel Kraft, viel Ressourcen und leider auch Finanzen, die wir für den Kampf wenig bekommen.
Sie haben angesprochen, was die Frauen drängt. Wie sieht das denn also ich meine, da steckt ja auch ein unglaubliches Misstrauen gegenüber Frauen, steckt da ja auch drin, so von wegen, wenn sie denn Lust empfinden, dann sind sie unkontrollierbar und werden dann vor der Ehe vielleicht mit einem Mann intim werden. Wie sieht das denn aus der Männerseite, von der Männerseite her aus? Das klingt für mich ja so, als würden die Frauen da völlig einseitig in die Verantwortung genommen.
Natürlich sind das die Frauen, die die Beschneidung durchführen. Männer beschneiden Jungs und Frauen beschneiden Mädchen. Weil die Beschneidung wurde erst vermischt von verschiedenen Männer und Frauen durchgeführt, erst als es in die Medizin übergegangen ist, das heißt in die Krankenhäuser. Das in Somalia, in Sudan, in Eritrea, in Kenia, das ist dann irgendwann einmal auch Männersache geworden. Die Männer, die Ärzte, die Kranken, Arzthelfer, die Pfleger, die nebenher auch Hebammen oder Geburtshelfer, die nebenher ein lukratives Geschäft entdeckt haben und gesagt haben, okay, sie bringen mir ja ihr Kind, also ich beschneide mal eben das Kind und es kostet $50. Die Männer haben früher, ich sage jetzt ein nicht so gutes Wort, das Endprodukt bekommen. Die Männer aus den Prävalenzländern kannten nur beschnittene Frauen. Und deswegen haben sie das auch nicht in Frage gestellt, denn das gehört zu ihrem Alltag. Aber die Männer, die studiert haben, die diese Berufe gelernt haben, die in Krankenhäusern arbeiten und die dann an Mädchen diese Verstümmelung durchführen, die wissen ganz genau, was sie anrichten. Das ist ein Geschäft. Dennoch fällt es mir, dass die Männer sich zusammentun, so wie wir Frauen uns zusammentun und laut schreien, hört auf, euch zu verstümmeln. Es würde helfen, wenn 5000 somalische Männer sich in Mogadischu auf dem Hauptplatz hinstellen würden und sagen würden, wir heiraten beschnittene Mädchen nicht mehr. Aber das sagen sie nicht. Weil im Hinterkopf, und das ist die Erziehung, wer erzieht die Kinder? Die meistens die Mütter erziehen ihre Söhne so, dass die, du kriegst eine Jungfrau. Das ist diese Jungfräulichkeit, das ist so ein Wahnsinn. Das ist echt ein kranker Gedanke, dass man uns Frauen immer unterstellt, wir werden mit unserem Klitoris im Körper, werden wir Amok laufen und Männer jagen. Das ist so ein irrer Gedanke, der mich wahnsinnig wütend macht.
Mhm. Ja, immer ein tief sitzendes Misstrauen dahinter. Wenn die Frau frei ist, dann wird sie eben Unheil anrichten, so ungefähr. Vielleicht noch für mich aber auch die Frage, was bedeutet das dann auch für den Gedanken, für Vorstellung von Sexualität grundsätzlich? Also für einen Mann ist es ja ein unglaublicher Unterschied, ob er eine Frau dabei sich hat, die furchtbare Schmerzen leidet oder die Freude hat am sexuellen Akt. Also dass das die Männer nicht beschäftigt, wundert mich als Deutsche.
Das wundert mich als Somalierin auch, also keine Frage. Ich habe als Dolmetscher viele junge Männer getroffen hier, die gelitten haben bei dem Geschlechtsakt mit ihren verschlossenen Frauen. Viele junge Männer rufen mich an und sagen, ich möchte heiraten, ich habe mich verliebt, aber ich möchte dieses Mädchen, ich weiß ganz genau, was passiert ist, aber so möchte ich sie nicht haben. Ich möchte keinen Schmerzen zufügen. Ich möchte mit meiner Frau Spaß haben, ich möchte sie lieben, aber ich möchte sie nicht leiden. Und ich habe auch Männer getroffen, die so gelitten haben, dass sie gesagt haben, nie wieder eine afrikanische Frau. Ich will irgendeine Deutsche heiraten. Das ist ja grausam. Ich habe alles getroffen. Ich habe seelisch wirklich berührte, heulende Männer getroffen, die so fertig waren. Die gibt es schon, diese Männer. Aber die sind halt nicht laut genug. Die leiden halt in ihren stillen Kämmerlein vor sich hin und haben sich anders orientiert, eine nicht beschnittene Frau gesucht. Haben aber Angst, dass die Familie nicht damit einverstanden ist, weil eine nicht beschnittene Frau, wer weiß, was sie alles schon vorher erlebt hat. Also dieses Misstrauen gegenüber Frauen, die gab es ja immer. Es gab ja auch übrigens in Deutschland auch Beschneidungen unter den Nazis. Es gab eine deutsche Ärztin, die nach Kenia, glaube ich, oder nach Uganda gegangen ist und hat dann hier unter den Nazi-Zeiten an jüdischen Mädchen die Beschneidung oder die Verstümmelung durchgeführt. Sie hat gelernt, wie man ätzt, wie man schneidet und wie man näht. Ich habe persönlich vor, ich glaube, mindestens 10 Jahren ist es hier, eine ältere Dame kennengelernt, die in meinem Vortrag drin war und dann zu mir gesagt hat, jetzt weiß ich, was mit mir los ist, jetzt verstehe ich, warum ich immer Schmerzen habe. das, was Sie beschrieben haben, ist mir auch als Kind passiert. Denn ich bin nämlich Jüdin und ich war in einem jüdischen Kinderheim, wo die Nazis uns dann an uns experimentiert haben. Also das hat mich so zutiefst erschüttert. Aber die war damals so um die, keine Ahnung, 65, 70 Jahre und hat gesagt, jetzt verstehe ich, was mit mir passiert ist. Ich bin so froh, dass ich weiß, ich bin nicht im Kopf krank, sondern man hat mich verletzt.
Ja. Also wir haben die Gründe gehört, Frau Korn, für diese Genitalverstümmelung bei Mädchen. Also einmal, die Frauen tun es, weil sie keine Chance haben, einen Mann zu haben in bestimmten Gesellschaften, einen Mann zu bekommen, wenn sie nicht beschnitten sind, oder die Tochter hat keine Chance, einen Mann zu bekommen, wenn sie nicht beschnitten wird. Kein Mann wird sie wollen, heißt es. Dann ist es so, es ist ja auch verrückt, durch die Gewohnheit, durch die jahrtausendealte Gewohnheit mittlerweile gilt eine unbeschnittene Frau auch als unästhetisch in diesen Kulturen. Das hat mich auch sehr erschüttert. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man das so gewohnt ist, dass das so auszusehen hat, dann ist eine unbeschnittene Frau eher unästhetisch. Dann ist es auf die Garantie für eheliche Keuschheit und eheliche Treue, da die Frau überhaupt keine sexuellen Bedürfnisse mehr hat. Im Gegenteil, die Sexualität ist peinigend, das heißt, sie wird ihr aus dem Weg gehen. Und dann beschnittene Frauen gelten insgesamt auch als weniger aufmüpfig und besser zu kontrollieren. Das sind so verschiedene Gründe, warum diese Tradition sich auch hartnäckig hält, mal ganz abgesehen davon, dass man auch so manchmal so Gesetze gibt, die man nicht hinterfragt. Das war immer so und das muss immer auch weiter so bleiben. Sie haben schon gesagt, was die Beschneidung für Folgen hat. Also ja, was mich gewundert hat, ist, dass viele andere Frauen doch offensichtlich wie anders rausgekommen sind aus dieser ganzen Prozedur als Sie. Also die können dann irgendwie weiterleben. Bei Ihnen ging das ja gar nicht mehr. Also Ihre Familie musste Sie im Grunde in medizinische Behandlung schicken, bessere als auf Ihrem Dorf möglich war, weil Sie sonst nicht überlebt hätten.
Richtig. Also bei mir war das so, dass meine Beschneiderin oder die mich verstümmelt hat, hatte mir keine Öffnung übrig gelassen, weil sie hat nämlich fast nichts gesehen. Die war fast blind und hat laut Finger, vermutlich hat sie gedacht, da und dort muss man schneiden und hier und dort muss man zunähen. Und ich bin am selben Tag, also ich bin in der Früh beschnitten worden. Deswegen beschneidet man die Kinder sehr früh, weil es ist sehr heiß. Wir haben keine medizinische Hilfe, keine Narkose, keine blutstillende Mittel, damit es nicht so heiß ist. Und in der Kühle des Morgens wird dann verstümmelt. Und am Nachmittag des folgenden Tages bin ich ins Koma gefallen. Das heißt, ich war einen ganzen Tag, eine ganze Nacht konnte ich kein Pipi machen, weil ich keine Öffnung hatte. Mein Bauch hat sich angefühlt, als ob er gleich explodieren würde. Und zwischen meine Beine war die Hölle. Es hat dort ein wildes Tier gewühlt und dann hat die Beschneiderin, sie muss so lange da bleiben, bis der Auftraggeber bzw. Geberin, in dem Fall meine Mutter, die Beschneidung für gut hält. Also das heißt, je kleiner die Öffnung, desto besser ist die Beschneidung. Aber gar keine Öffnung bedeutet natürlich der Tod, der sichere Tod. Also muss sie zwei Stiche wieder ziehen und bei dieser Gelegenheit hat sich die Bakterien, sie hat natürlich nicht zum Waschen gehabt und Sonstiges. Dann habe ich mich entzündet. Ich habe mich so entzündet, dass ich eine ganze Woche lang ins Koma gefallen bin. Wirklich in der somalische heiße Steppe. Das ist ein Wunder, dass ich überlebt habe. Denn ich konnte weder trinken noch essen. Es gab keine Infusionen oder sonst irgendwas. Ich bin nur nicht gestorben, scheinbar, weil ich eine Mission habe. Das heißt, ich bin aufgewacht nach ungefähr 6 Tagen, als meine Eltern meine Beerdigung organisiert haben, weil die sicher waren, dass ich nicht mehr die Augen aufmachen werde. Und ich sehe heute noch meine Mutter neben mir sitzen, die Hände an beiden Schläfen und sich vor Schmerz sich hin und her wiegend, vor und zurück. Ich habe die Augen aufgeschlagen und habe sie beobachtet und gesagt, Mama, ich habe so einen Hunger. Das war mein erstes Wort. Dann wurde da groß getrillert und geschrien und ja, sie lebt um Gottes Willen. Und ich habe nur überlebt, weil meine Mutter eine Handlung an mir durchgeführt hat, die eigentlich für eine, die keine eigene anatomische Kenntnis hat und auch keine Medizin oder sonstige, überhaupt null Bildung, konnte nicht schreiben, nicht lesen. Diese Handlung war, sie hat mir Wasser durch die Nase in den Magen gepresst. Und hat mich in kühlen Tüchern und nassen Tücher eingewickelt. Also ich denke, ich bin wirklich den Tod ganz knapp von der Schippe gesprungen. Aber das hat mich so sehr verändert, dass ich, als ich aufwachte, ein ganz leerer Mensch war. Ich war nur grau und ich kann seitdem auch wirklich sehen, ob ein Mädchen beschnitten wurde oder nicht, weil das in den Augen kann man was ganz Bestimmtes lesen. Ich bin natürlich auch sensibel für das Thema. Ich kann sehen, wie die Frauen gehen. Ich sehe, wenn sie so rumschleichen, dass sie die große Beschneidung haben. Ich sehe, wenn sie ihre Periode haben und ganz rissige Lippen haben, weil sie die ganze Nacht gespuckt haben vor lauter Schmerzen. Das sind so Dinge, die ich lesen kann, wie ein Buch. Und das tut mir dann weh, wenn ich sehe, oder wenn ich hier in München, hier nebenan ist die Mai-Klinik. Sie glauben nicht, wie viele schreckliche Fälle ich da begleitet hatte. Frauen, die mit einem 8 mm große Öffnung schwanger geworden sind, da möchte ich mir nicht vorstellen, wie das überhaupt zustande gekommen ist.
Schwanger geworden und wie funktioniert dann das Kindergebären unter diesen Voraussetzungen?
Das ist natürlich hier das ist der GAU hier. Die Ärzte kannten sich früher überhaupt nicht aus, die Hebammen kannten sich nicht aus. Ich habe sehr viel hier geleistet in Bayern, damit eben die Menschen begreifen, die mit den betroffenen Frauen zu tun haben. Das ist keine Krankheit, das ist eine ganz schlimme Sache und behandelt uns nicht bitte wie, wenn man uns das Gehirn auch nur rausgeschnitten hätte, sondern man hat uns verletzt. Das heißt, Anatomiekenntnisse habt ihr. Also schaut euch mal diese geschundene Geschlechtsteil an und macht mal was. Und wenn die Frauen gebären, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder in der frühen Schwangerschaft kann man die Frau, örtliche Betäubung machen, also Einspritzung unten und dann kann man es aufmachen. Und das auch plastisch richtig schön herrichten. Das heißt, so was weg ist natürlich weg, aber dass die Anatomie wieder stimmt, dass man die Frau gebären muss, die Dehnfähigkeit wieder hergestellt wird. Das ist alles möglich. Und dann gibt es noch die zweite Möglichkeit und die Frauen entscheiden, jedenfalls, was sie möchten, ob vorher oder während der Geburt. Während der Geburt bekommen die Frauen PDA, das heißt, die Spritze im Rücken, dass der Unterleib dann betäubt ist, dass dem Kind nichts passiert. Und wenn sie gebärt, kann man gleichzeitig unten aufmachen. Oder selbst wenn sie Kaiserschnitt bekommen, weil das Kind entweder zu groß ist oder vielleicht irgendwie nicht rauskommt oder schief ist oder wenn die Gefahr besteht, das Kind kann auf normale Wege nicht auf die Welt kommen, dann ist es so, dass die Kaiserschnitt bekommt und gleichzeitig unten geöffnet wird. Die beste Möglichkeit, die allerwünschenswerte Möglichkeit wäre natürlich, bevor überhaupt irgendein Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, dass dieses Mädchen oder Frau geöffnet wird, so dass sie dann auch mit ihrem Körper umgehen lernt, dass sie ihre Sexualität wieder entdeckt, weil der Schnitt ist so tief im Kopf. Zum Glück verliebt man sich ja mit dem Herzen und mit dem Kopf, aber der Körper an sich ist getrennt, der ist nicht eins. Und dieses Einssein mit seinem Unterleib, das habe ich zum Beispiel auch lernen müssen, nur ein sehr langer Prozess. Das hängt auch vom Partner ab, von den Gegebenheiten und von der eigenen Persönlichkeit. Wie viel tue ich für mich, damit ich mich wohlfühle, damit ich mich mag. Sich zu mögen ist nämlich eine ganz schwere Sache, wenn so eine Verletzung vorgefallen ist. Das ist eben so mit sexuellen Übergriffen an Mädchen oder Jungs. Da ist der Körper einfach, der wird nie mehr der gleiche sein, wie er früher war, vor dem Eingriff war oder vor dem Überfall war.
Sie haben jetzt beschrieben, wie das in Deutschland funktioniert, aber man mag sich gar nicht ausmalen, wie eine Geburt dann zum Beispiel in Somalia vonstatten geht. Und zwar fast jede Geburt.
Jede Geburt und mehr Geburt. Hier in Deutschland ist ja so, dass doch die Frauen aus Somalia oder aus den Ländern, wo verstümmelt wird, kommen, kriegen ja trotzdem weniger Kinder als in deren Länder. Also es gibt wirklich furchtbare, schlimme Geschichten, die ich jetzt gerade in Burkina Faso gesehen habe. Ich kann leider in Somalia nicht arbeiten. Deswegen habe ich meine Hilfe aber nicht eingestellt, sondern ich habe mich für Burkina Faso entschieden, weil das Land ein sehr, sehr tolerantes Land ist, multireligiös, multikulturell und unfassbar geduldige Menschen, die sehr, sehr freundlich sind. Und diese Freundlichkeit hat mich so berührt und ich habe eine zweite afrikanische Heimat gefunden, denn ich brauche einfach diese afrikanische Erde, diese Wärme, und ich bin keine Minderheit mehr. Das tut mir ehrlich gesagt auch ganz gut, wenn ich unter vielen schwarzen Menschen bin. Dann falle ich nicht so auf und keiner guckt mich an, weil ich dunkel bin. Und keiner schaut, ob ich dann vielleicht seine Tasche mitnehme, weil ich schwarz bin und mich gerade umgedreht habe. Es gibt hier, das sind halt auch die anderen Verdachtmomente gegenüber wegen Hautfarbe und so weiter. Das ist aber jetzt heute kein Thema. Sondern ich habe Frauen, ich hatte die Frauenärztin, Frau Dr. Iman Tahir, eine sudanesische Gynäkologin, die in München lebt, ein Vereinsmitglied von Nala e.V., von unserem Verein. Sie hat ihre Doktorarbeit über die übergenitale Verstümmelung in den Sudan geschrieben, in Khartoum. Und diese Ärztin hier, also man kann sich nicht vorstellen, wie es in ihrer Praxis zugeht. Alles, was beschnitten ist, hockt bei ihr. Das heißt, sie hat so 16-Stunden-Tage, ganz gewöhnlich. Und sie hat Belegbetten in Kliniken und sie war dabei in Burkina Faso. Wir hatten 100 Kilo Medikamente dabei, unsere Ärztin dabei, eine wirklich humorvolle, wunderbare Ärztin, die mit unfassbarer Gelassenheit all dieses Elend auf sich genommen hat und hat immer einen Witz auf den Lippen gehabt. Das hat mich wirklich imponiert. Ich habe ihr assistiert, ich bin aber nicht vom medizinischen Bereich. Ich bin eine Dolmetscherin, ich bin Autorin. Ich habe vielleicht eine große Klappe, aber ich habe von Medizin keine Ahnung. Aber ich musste ihr 6 Tage lang zwischen 6 und 8 Stunden am Tag in einem mini kleinen Raum mit wirklich unglaublichen Zuständen assistieren. Das heißt, mit einer einfachen Taschenlampe habe ich ihr 114 Frauen zwischen die Beine geleuchtet. Also ich war auf 10 Zentimeter Entfernung. Ich bin jetzt schon wieder am Zittern, wenn ich daran denke, was ich alles gesehen habe. Ich war so nah an das Elend dran und nach 12 bis 14 Geburten ohne medizinische Hilfe, da wurde mal da geschnitten, mal ist da was gerissen und nie behandelt worden. Was ich gesehen habe, das viele Elend, ganz ehrlich, seitdem ich aus Burkina Faso zurück bin, das war 9. Januar dieses Jahres, ich habe meinen Herzstolperer, ich werde den einfach nicht mehr los. Das heißt, mein Herz schlägt nicht mehr im Rhythmus, mein Herz schlägt mal so. Das heißt, ich habe ganz viel zu Herzen genommen und ich muss versuchen, wieder aus meinem Körper diese Gefühle rauszukriegen. Mhm. Was ich gesehen habe, war einfach so viel und das bedeutet, ich muss viel, viel mehr tun.
Also in Worte fassen kann man das Ganze wahrscheinlich überhaupt gar nicht wirklich. Sie selbst sind von Ihrer Familie dann zu einem reichen Onkel nach Mogadischu geschickt worden, in die große Stadt. Ich meine, das war ja schon alleine das ist fast ein Buch wert, wie Sie aus einem Nomadendörfchen dann in die Stadt und dann nach Deutschland kamen, der Kulturschock, der damit verbunden war. Man kam dort offensichtlich auch nicht weiter und Sie hatten das Privileg, da Sie aus einer doch recht einflussreichen Familie stammen, dass Sie dann nach Deutschland geschickt wurden und dann eben hier so Ihre Mission dann nach und nach erkannt und in die Hand genommen haben. Sie haben selber auch einen Deutschen geheiratet. Was würden Sie sagen? Ist eine gute Beziehung, eine Liebesbeziehung für eine Frau, die das durchlebt hat, doch eine Hilfe, mit dem Trauma fertig zu werden?
Ja, ich fange mal an. Natürlich gibt es ein Buch über meine Geschichte. Das erste Buch, Geboren im großen Regen, beschreibt genau die Situation, die Einblicke. Also, als ich nach Mogadischu kam, ich war eine einfache Nomadin, ich habe nur meine Familie und meine Sippe gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es andere Menschen gab oder gibt. Es war, man hätte mich auch auf den Mars schießen können. Es war wirklich eine unfassbare, anders, also war eine andere Welt. Der Lärm, der Geruch, die Autos, ich habe vorher noch nie Autos gesehen. Es war sehr, sehr aufregend für mich. Ich habe diese Eindrücke aufgezogen. Also, ich bin durch diesen glücklichen Zufall, was eigentlich hat die Beschneidung oder diese Verstümmelung mit seinen Folgen mir ein neues Leben ermöglicht. Man soll es nicht für möglich halten, aber ich glaube ja an Schicksal. Ich weiß, dass der Weg uns vorgeschrieben ist, den wir gehen sollen. Wir können den Weg natürlich durch Mitwirken entweder so oder so verändern, also positiv oder negativ. Als ich nach Deutschland geschickt wurde, war ich ein Mädchen, das anders war als die Nomadin, die Fadumo aus dem Steppe Somalias. Ich war eine gebildete junge Frau, voll Wissensgier. Und ich hatte damals Somalisch, Arabisch und Italienisch und Englisch gesprochen. Als ich nach Deutschland kam, dann kam ein Deutsch irgendwie über Nacht in meinen Kopf ohne Schule. Irgendwie ist das Deutsche mir ins, also die deutsche Sprache ist mir ins Blut übergegangen über Nacht. Und ich wollte eigentlich, Mädchen verlieben sich ja alle daumenlang. Ich war 15 und halb, als ich nach Deutschland kam. Ich habe jeden Tag mich in irgendjemanden verliebt, in irgendeinen Jungen oder einen Mann. Das macht die Pubertät mit einem dann in dem Alter. Mein Mann habe ich kennengelernt, da war ich noch nicht 18. Das war auch so ein einfach sich Hals über Kopf verlieben und sich keine Gedanken zu machen. Das ist so schön. Man denkt eigentlich gar nicht mehr, weil das Gehirn macht einen so Cabriolet. Man kommt nicht mehr mit. Und für mich war das Glück, das Schicksal für mich vorgesehen hat, dass ich einen Mann gefunden habe, der ein Weltreisender war, der in vielen Ländern gelebt hat, der auf einer einsamen Insel gelebt hat, der schon gewissermaßen ein ziemlicher Abenteurer, ein kreativer Mensch, ein großartiger Fotograf, der eigentlich sehr viel, wie er immer gesagt hat, nimmt die Welt durch die Suche seiner Kameras, weil er fokussiert sich immer auf einen Moment und diesen Moment wird dann so lange beäugt und abgelichtet, bis es stimmt. Und wir hatten vieles gleich. Wir waren uns gleich einig bei bestimmten Sachen, zum Beispiel gleiche Musikrichtung. Wir sind gerne in der Natur. Wir wandern gerne, wir schwimmen gerne. Es war irgendwie so eine ganz tolle Beziehung und zwar eine ganz schöne Freundschaft. Und als ich geheiratet hatte, als wir heirateten 1983, das war für mich einer der schönsten Tage meines Lebens. Natürlich ist das Schönste, als ich meinen Sohn in den Armen gehalten hatte, der Tag ist der schönste Tag der Welt, ganz logisch. Aber dahin zu kommen, ja, ist die Beziehung, dass ich einen Deutschen geheiratet habe, der einfach auch ein Weltmann ist, das hat mir geholfen, meinen Körper wieder zu finden und meine Seele wieder zu zentrieren, weil er die Verständlichkeit, er hat mich verstanden, es gab keine du gehörst mir und ich, du bist meine Frau und jetzt machen wir hier Geschlechtsverkehr, sondern ich habe immer bestimmt, was ich machen wollte und wann ich was machen wollte. Und diese Chance haben viele Frauen natürlich nicht, weil die nicht gelernt haben, ihre Wünsche zu äußern und zu sagen, ich möchte jetzt aber nicht, ich habe jetzt Angst, ich habe jetzt Schmerzen. Und das ist das, man kann es, also es ist sehr schwierig, wenn ich immer über mein Sexualleben und über mein Familienleben so offen spreche, aber ich kann jedem nur empfehlen, wenn man sich nicht bereit erklärt, offen über so ein schreckliches Thema zu sprechen, dann kann man es gleich lassen. Das heißt, ich habe niemals gedacht, dass ich jemals normale Empfindungen just an den Platz haben kann, wo der größte Schmerz meines Lebens gewohnt hat. Das ist das Verrückte. Und das ist das Schöne an Leben, wenn man sich ein Leben wieder zurückholt und genießen kann. Das ist eine unbeschreibliche Sache. Das kann aber nur wirklich eine Betroffene so verstehen. Weil ich war getrennt von meinem Unterleib und ich habe mir den wieder zurückgeholt. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich hier in einem Land sein kann, wo man damals 84, als ich meine Operation gemacht hatte, da waren wir ein Jahr lang verheiratet, mein Mann Walter und ich. Und die Ärzte waren überhaupt, die hatten keine Ahnung. Ich bin zu einem Frauenarzt gegangen, der ist schreiend aus seinem Praxis gelaufen, aus seinem Untersuchungszimmer. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich war knapp 19 Jahre alt und ich war so verletzt, weil ich gedacht habe, was macht dieser Mensch mit mir? Ich war so zutiefst deprimiert, dass der Doktor auf alle Vieren aus dem Zimmer rauskriegt und wegläuft. Dann, der zweite Frauenarzt, den ich gefunden hat, oder eine Freundin hat mich dahin geschleift eigentlich, ich wollte überhaupt nie mehr zu einem Arzt gehen. Das war ein Wunder, der hat nicht mal mich untersucht. Das war irgendwie ganz toll. Ich kam da rein mit klappernden Zähnen, mit wirklich wackeligen Knien. Und dann sagte er zu mir, oh, Sie sind ja frisch verheiratet, nehme ich an. Und ich dachte, wow, keine Hellsehen oder woher weiß er das? Oder er sagt, ja, Sie sind aus Somalia, ja, So schaut ein bisschen, schreibt sich ein paar Notizen und sagt, wissen Sie was? Wir machen einen Termin in der Klinik, wir gehen in die Klinik, wir machen einen kleinen OP und dann sind wir wieder alle glücklich. Und ich dachte, das ist ein Mann, ein Wort. Und ich habe aber keine Ahnung, was er gesagt hat, was er gemeint hat mit OP und so. Ich war nur sehr glücklich, dass er immer wir gesagt hat. Das heißt, er hat mich mit sich genommen. Ja, ich war nicht alleine, sondern er hat sich meinen Elend gewidmet, ohne dass ich selber begriffen hatte. Und nach der OP, nach dem Narkose, ich war wackelig und mir war auch ziemlich schlecht. Da kam eine Schwester zu mir und hat mich getröstet, weil ich so geheult hatte. Nach der Narkose reagiert jeder anders. Ich heule meistens dann. Da sagte sie, jetzt gehen wir Pipi machen. Und die Panik stieg in mir hoch und ich dachte, um Gottes Willen, ich kann mir, ich unmöglich, ich bin doch operiert worden, ich kann kein Pipi machen, ich kann auch nicht aufstehen. Ich sagte, doch, doch, wir stehen auf und wir gehen jetzt aufs Klo. Dann ist sie mit mir wackelnderweise, ich habe ewig gebraucht, bis sie mich auf die Toilette gehockt hatte, obwohl ich gar keinen Schmerz hatte. Aber der Schmerz mit 7 Jahren hat mich eingeholt, er hat mich gefangen genommen und hat meine Brust zusammengedrückt. Ich habe fast keine Luft gekriegt. Und dann hat sie gesagt, ja, wir haben viel Wasser im Körper, das muss jetzt raus. Und es, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie gewusst, dass einfach auf die Toilette gehen und urinieren so gut tut. Nach 30 Sekunden war meine Blase leer und ich hatte das Gefühl, mein ganzer mittlerer Bereich war befreit von irgendwas, was mich vorher zusammengedruckt, was mich gequetscht hatte. Und ich bin dann, ich glaube, an dem Tag alle Viertelstunde auf die Toilette, um zu schauen, wie toll das Bieseln ist.
Frau Korn, wir können Ihnen ewig weiter zuhören und haben auch ganz, ganz viele Punkte noch gar nicht angesprochen. Ich möchte aber doch unseren Hörerinnen und Hörern, solange noch Zeit ist, die Möglichkeit geben, sich mit in diese Sendung einzuschalten unter der Hörernummer 089-517-008-008 können Sie mit Frau Korn sprechen und ich möchte Sie für diesmal ganz herzlich bitten, nicht anzurufen, um einfach nur zu sagen, wie toll das ist, dass Frau Korn sich so einsetzt und so, obwohl wir das alle ganz sicher so finden, sondern wirklich mit echten Fragen sich zu melden oder wirklich mit Themen, die das Thema einfach noch weiter fortentwickeln, weil wir einfach gar nicht so viel Zeit haben, wie wir gerne mit Frau Korn hätten. 089 517 008 008. Da freuen wir uns auf Ihre Fragen in dieser Lebenshilfe-Sendung zum Thema Tabuthema Genitalverstümmelung. Lasst uns das Schweigen brechen. Faduma Korn und die Autorin von Geboren im großen Regen, noch weiteren Büchern, ist unser Gast in dieser Sendung. 089-517-008-008 ist die Nummer und jetzt atmen wir ein bisschen durch bei einer kurzen Musik. Heute ist der internationale Tag gegen die Genitalverstümmelung von Frauen. Wir widmen uns dem Thema in dieser Lebenshilfesendung mit der selbstbetroffenen, aus Somalia stammenden Fadumo Korn, Autorin von Geboren im großen Regen, in dem sie ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben hat und damit auch einem großen Leserkreis bekannt geworden ist. 089-517-008-008 ist die Nummer zu dieser Sendung, wenn Sie sich mit einschalten möchten, liebe Hörerinnen und Hörer. Frau Korn, ich fürchte, ich habe eben unsere Hörer verschreckt, als ich gesagt habe, dass nur Anrufe bitte mit richtigen Fragen und Weiterentwicklung des Themas, nämlich normalerweise sind, wenn man so etwas gehört hat, bei uns die Leitungen dicht. Aber ich wollte gerne die Zeit, die wir haben, noch nutzen, um wirklich auch mit Ihnen noch weiter zu vertiefen, auch die Frage, was können wir tun für die Frauen, die betroffen sind? Wie kann da ein Denken verändert werden? Was müssen wir auch hier in Deutschland, was können wir auch tun? Aber ich möchte trotzdem noch mal sagen, unsere Hörer, gerne, rufen Sie auch gerne an, 089-517-008-008 ist die Nummer. Ein Herr hat angerufen, Frau Korn, um nachzufragen, ganz kurz nur, ob das ein Thema ist, das unter ärmeren Schichten oder auch ungebildeten Schichten einfach stark verbreitet ist oder ob auch gebildete Schichten oder reichere Schichten davon betroffen sind.
Das ist von allen, also das ist wirklich durchgehend. Es gibt natürlich, je ärmer und je ungebildeter, desto mehr sind die Zustände auch schlechter, indem das Kind verstümmelt wird. Eine reiche Familie wird ihr Kind in einem Krankenhaus bringen und dort verstümmeln lassen. Eine ärmere Familie, die sich also nicht leisten kann, da kommt die Beschneiderin und macht eine Hausbeschneidung oder Zuhausebeschneidung und das ist natürlich, die Folgen sind viel, viel schlimmer. Aber ich möchte unsere Hörer doch sagen, wo sie mich sonst finden können, wenn sie Interesse haben. Und zwar, ich bin in einem glücklichen Verein gelandet, wo ich sehr, sehr gerne mitarbeite. Der Verein heißt Donna Mobile und wir sind in der Landsberger Straße und da findet man uns auch im Internet. Dort widme ich ab dem 1. Februar jetzt dann, bin ich für das Thema gegen die genitale Verstümmelung von Mädchen und Frauen, stehe ich zur Verfügung. Ich bin dort zu erreichen, telefonisch, E-Mail. Meine Aufgabe sind dahingehend auch zum Beispiel, was können wir für die Frauen und Mädchen hier tun? Ich mache Hausbesuche, ich gehe in die Mutter-Kind-Heime, ich gehe in die Flüchtlingsheime. Ich bin dort unterwegs und möchte den Frauen, mit denen persönlich sprechen, wenn sie einen Arzt brauchen, geöffnet werden möchten, wenn sie andere Probleme haben, wenn die Familie aus dem Ausland Druck macht, du musst dein Kind trotzdem beschneiden. Für all diesen Themen stehe ich da zur Verfügung. Und wie gesagt, ansonsten unter meinem eigenen Verein Nala e.V., da gibt es auch ein Hotline, eine Notfallnummer, da bin ich zu erreichen. Und es ist so ein breites Thema und ich bin sehr dankbar, dass ich das heute vielen Leuten erzählen kann, wie wichtig es ist in Deutschland. Die Frauen, die zu uns gefunden haben und deren Töchter, können wir hier in Deutschland ganz wunderbar beschützen. Denn Deutschland ist wirklich ein Land, das sehr, sehr gut für Mädchen und Frauen ist. Die Rechte, die wir hier als Afrikanerinnen genießen, die kann ich gar nicht beschreiben, wie glücklich das macht. Ich habe sehr viel Elend gesehen hier, aber ich habe auch die Resultate gesehen, wenn diese Frauen Hilfe bekommen haben, nicht nur durch mich, sondern auch durch meine Kolleginnen. Und wenn wir sie hier begleiten können und sie stark machen können, denn nur starke Mütter haben starke Töchter später. Das heißt, wir müssen alles tun, damit die Frauen und die jungen Frauen, hauptsächlich, die zu uns hier gefunden haben, nach Deutschland gefunden haben, dass wir die tragen. Denn das, was wir für sie tun und für ihre Kinder, das tun wir auch für uns Deutschen. Denen haben wir nicht geholfen. Die Resultate tragen wir, negativ oder positiv. In dem Fall heißt, wenn ein Kind zu Schaden kommt, ist es auch unser deutsches Problem. Das heißt, wir müssen die Mädchen hier so beschützen, dass wir auch ihre Arbeitskraft später haben. Dass sie nicht so ein Fall für Psychologen werden, weil sie verletzt worden sind. Die Politik hat sich lange, lange versteckt. Ich habe eine Petition gestartet vor mehreren Monaten. Diese Petition wurde von über 73.000 Menschen unterschrieben. Ich renne hinter Frau Franziska Giffey, unserer Familienministerin, wirklich hinterher wie der Esel mit der Karotte vor der Nase. Und sie hat bis jetzt keinerlei Interesse gezeigt, diese Unterschriften, die wir gesammelt haben, zu übernehmen und uns ihrer, also das wäre ja eine Wertschätzung für unsere Arbeit, für meine Arbeit. Denn wir machen so viel Arbeit ehrenamtlich. Ich arbeite mindestens 15 Stunden in der Woche ehrenamtlich. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was für ein Arbeitspensum ich habe. Und ich möchte einfach, dass das wahrgenommen wird und dass wir nicht politisch ignoriert werden. Also das ist sehr enttäuscht, dass unsere Ministerin bis jetzt kein Interesse gezeigt hat. Samt Katja Riemann im Schlepptau, das ist die Vereinsschirmherrin. Sie hat sich bereit erklärt, mit mir nach Berlin zu fahren und dort diese Unterschriftenaktion zu übergeben. Bis jetzt haben wir keinen Erfolg gehabt, vielleicht durch die Radiosendung jetzt. Übrigens, die Petition kann man immer noch unterschreiben.
Okay, wir werden, die Kontaktdaten sind auch bei uns auf der Homepage zu finden. Das werde ich am Ende der Sendung noch durchgeben. Jetzt möchte ich zunächst eine Hörerin begrüßen, die uns aus Semscheid anruft, ohne ihren Namen zu nennen. Aus herzlich willkommen.
Genau.
Ja, hallo. Ja, hallo, hallo? Wir hören Sie.
Genau. Also ich habe so etwas nicht erlebt. Ich habe aber das so erlebt, dass halt mein Vater mir das praktisch verboten hat, da Gefühle zu haben. Und da war das wie abgeschnitten. Und ich durfte die Pubertätzeit gar nicht leben. Die hatte ich erst in den letzten, also vor 5 Jahren nachgeholt, soweit das bedingt möglich ist, wenn man verheiratet ist und keine 16 Jahre mal alt ist. Und ich hatte auch einen sehr lieben Mann, genauso wie diese Frau jetzt, die mir geholfen hat, der mir geholfen hat, dass ich wieder in Ordnung kommen konnte. Ne? Also
das heißt, es
dass
gibt auch,
passieren kann, sondern auch, wenn einem was verboten wird und ich auch gar nicht wusste, dass es sowas gibt, ne?
Da haben Sie Glück gehabt. Das ist nämlich, es kommt nicht auf das Alter, sondern es kommt auf den Partner. Und ich finde Sie sehr mutig, dass Sie mich anrufen, dass Sie uns hier anrufen. Und ich würde mich auch wirklich freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen und persönlichen Kontakt aufnehmen. Weil solche Erfahrungen, ich kenne auch solche Mädchen, die verbale Verbot, dass man den Kopf so eng macht, dass man keine freie Gedanken hat, das ist eine wahnsinnige Unterdrückung für ein kindliches oder jugendliches frei denken können.
Ja, genau. Ich war gerade 16, ne? Als es so war, ja. Genau.
Ja. Vielen Dank für Ihren Anruf. Sie haben die Möglichkeit, also Frau Korn auch persönlich zu kontaktieren. Wie gesagt, die Kontaktmöglichkeiten werden am Ende der Sendung noch durchgegeben. Alles Gute Ihnen. Und dann begrüßen wir Frau Tuber, die uns aus Sigmarzell anruft. Hallo.
Ja, Herr Tuber, guten Morgen. Ich habe leider nicht die ganze Sendung mitbekommen. Mich interessiert, wahrscheinlich haben Sie es gesagt, vermute ich, ob das auch hier bei uns in Deutschland passiert, dass tatsächlich Mädchen und junge Frauen beschnitten werden. Zweitens, was können wir denn tun, dass das Ganze mehr an die Öffentlichkeit geht? Ich habe heute zufälligerweise reingeschaltet in Ihre Sendung und bin ja wirklich entsetzt, was da alles abgeht.
Ja, was kann man tun? Natürlich, also es passieren leider auch Fälle hier. Ich habe am Anfang der Sendung das erzählt. Vielleicht können Sie den Podcast nachhören, was ich gesagt habe, um die Zeit optimal zu nutzen. Was kann man tun? Also wir müssen hier einfach, wie gesagt, wirklich versuchen, haben die Nachbarn, ist ein Flüchtlingsheim in der Nähe, versuchen Sie da mit den Frauen in Kontakt zu kommen. Werden Sie Patenoma, Patentante, Patenschwester? So, die Menschen brauchen sie. Menschen, die hierher gekommen sind, die sind einsam. Und diese Einsamkeit daran, das fördert, dass man an den alten Traditionen festhält. Wenn man sich mit den Menschen hier abgibt und sie Kontakt zu Deutschen bekommen, auch wegen der Sprache, wegen der Kultur, dann öffnet man sich auch. Da ist man weltoffener. Und das, was sie tun können, ist einfach mit offenen Augen in die Nachbarschaft schauen und vielleicht, ob sie irgendwelche Kinder oder jungen Mädchen oder Mütter vielleicht einfach Kontakt aufnehmen, ohne das Thema zu nennen, weil wenn sie ein Problem haben und sie Vertrauen gefasst haben, dann werden sie sich selbst von sich aus das erwähnen.
Ja, vielen Dank, Frau Tuber, für Ihren Anruf.
Ja, wiederhören.
Alles Gute Ihnen.
Danke, wiederhören.
Dann gibt es wohl noch die Unterschriftenaktion, nicht? Die können Sie ja über den Kontakt mit Ihnen, kann man da sicher auch mithelfen. Frau Güsken ruft uns aus Köln an. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich meine, man sollte versuchen, es irgendwie mehr in die Presse zu bringen. Im Fernsehen zum Beispiel hat man da keine Kontakte, gibt es da keine Möglichkeiten, zum Beispiel über KTV, da wird auch berichtet, auch über andere, die öffentlichen, rechtlichen, die müsste man eben da instrumentalisieren. Wir geben ja auch viele finanzielle Hilfen in aller Beziehung und dass man da ein bisschen auch die Politik ein bisschen mehr ins Boot nimmt. Gut, wenn diese eine Ministerin es nicht gemacht hat, dann muss man eben versuchen, sich an eben auch europäisch irgendwie zu wenden. Also ich kenne mich auch nicht so sehr aus, aber man müsste das viel mehr in die Öffentlichkeit tragen. Also viel mehr.
Frau Güsken, vielleicht können wir ganz kurz da auf einen Film hinweisen, den es ja gibt.
Ja, es gibt Dokumentationen. Ich habe sehr viel dazu gemacht. Es gibt, wenn Sie das grausame Ritual eingeben, bei YouTube kommen diese Filme. Und es gibt heute Abend bei Frau TV auch einen Beitrag über mich. Also der kommt 22 Uhr irgendwas. Das ist ja eh in Ihren Gegend. Und das ist wirklich die Öffentlichkeit. Seit 25 Jahren schreie ich um Hilfe. Und seit 25 Jahren gibt es Artikel, Radiosendungen, Bücher etc., Lesungen, Vorträge. Seit 25 Jahren werde ich übersehen. Ich denke, dass Deutschland für bestimmte Themen einfach nicht so weit ist und dass wir ganz viel arbeiten müssen.
Vielleicht haben wir zu sehr das Gefühl, nicht wirklich betroffen zu sein, nicht? Dass es weit ein Thema ist, das weit weg ist. Deshalb, also dieser eine Film, das grausame Ritual, das ist wirklich, ich habe ihn angeschaut in der Vorbereitung dieser Sendung und muss sagen, das ist wirklich ein ganz bewegender Film, den man im Internet eben auch findet. und der sehr, sehr gut das Thema gemeinsam mit Frau Korn aufgearbeitet hat. Aber sicher, man könnte sich wünschen, dass es noch ein breiteres Publikum findet. Gut, versuchen wir einen Teil dazu zu tun. Danke, Frau Güsken, für Ihre Anmerkung. Und dann begrüße ich Frau Stadler aus der Gegend von München. Hallo, guten Abend. Guten
Grüß Tag. Gott. Ich habe hab jetzt die Sendung angehört und ich habe am Anfang nur geheult. Teil aus Wut. Und ich habe mich mit dem Thema befasst. Ich habe mit Flüchtlingen gearbeitet, als Sozialarbeiterin, mit afrikanischen Flüchtlingen. Und ich habe die Frauenbeschneidung thematisiert. Die wollten nichts davon hören. Die haben dann nur gesagt, also die sind richtig aggressiv geworden. Die wollten, bei uns passiert das nicht. Dann habe ich ihnen Filme gezeigt, aus Mali zum Beispiel, so Kurzfilme. Und dann die Eritreer, die wollten gar nicht darüber reden, weil sie anscheinend Angst hatten. Und später habe ich herausgefunden, die wollen nicht, dass die Frauen deutsch, die sagen dann, die Frauen sind deutsch geworden.
Genau, Frau Stadler, vielen Dank. Das freut mich, dass Sie sich da so offen und ehrlich äußern. Das ist ganz einfach, warum Sie nicht mit Ihnen reden wollten.
Ja.
Weil Sie haben keinen Zugang zur Kultur. Ich habe zum Beispiel keine Probleme. Ich habe die gleiche Hautfarbe, ich habe das gleiche Schicksal. Wenn ich jetzt mit Ihnen in diesem Flüchtlingsheim gehe, dann garantiere ich Ihnen, das dauert keine 5 Minuten, dann sprechen wir ganz offen und mit viel Humor über das Thema. Wir, die schwarzen Frauen, sind die Schlüssel. Ohne diesen Schlüssel habt ihr leider keinen Zugang. Das dauert lange, Vertrauen zu fassen. Und es ist so, die Art, wie man an diese Frauen herangehen muss, das kann ich gerne mal persönlich mit Ihnen besprechen, weil das finde ich ganz wichtig. Sie haben sich ganz, ganz viel Mühe gemacht und hatten keinen Erfolg, weil eben diese kulturellen Unterschiede, die sind so groß, dass die Frauen das Gefühl hatten, was geht's die, jetzt sage ich was ein bisschen Blödes, da kommt eine Weise daher und will mir was erzählen.
Aha.
Ja, und ich erlebe das immer, deswegen bin ich ja so gefragt, wenn man so sagen will, weil ich einfach diese Art, wie ich die Dinge vermittle, wie ich diese Kulturen vermittle, das ist ganz speziell, das spüre ich, das kann man auch nicht irgendwie verschriftlichen und sagen, wir schreiben uns die und die Punkte an und dann gehen wir durch, sondern ich habe eine bestimmte Art entwickelt, auch ein bisschen psychologisch mit den Frauen umzugehen und dann für meine Kolleginnen, mit denen ich gearbeitet habe, die alle weiß und deutsch sind, die können nur mit mir da rein. Das geht sonst nicht, das ist Grenzüberschreitung. Die fühlen sich quasi in ihre Gefühle verletzt, weil logischerweise sie fühlen mit, aber die afrikanischen Frauen meinen, was geht der weiße Frau überhaupt unser Thema
ja,
an?
Ja, da ging es ja um Männer. Ich habe Männer betreut.
Männer, ja, ich habe mit Männern gehe ich anders um, aber das ist wirklich eine bestimmte Art, um auch Erfolg zu haben und nicht mit Schimpf und Schande weggejagt zu werden.
Ja, ich habe halt versucht, das klar zu machen, dass das hier in Deutschland nicht geht, wobei es ja anscheinend doch geht. Genau, und ich habe dann auch länger Kontakt zum eritreischen Diakon gehabt, also einen Christen.
Mhm.
Habe dann auch erfahren, dass auch in christlichen Gesellschaft, also in Eritrea, das gehandhabt worden ist oder vielleicht auch noch wird.
Der hat vor kurzem
geheiratet und die Frau ist jetzt schwanger, will nicht zu ihm. Und ich denke mir, vielleicht ist die auch beschnitten worden, weil sie nicht zu ihm will.
Also Sie wissen ja, wo ich arbeite. Ich bin bei Donamobile, ich habe da mein Büro, ich kann Beratungen machen, das ist überhaupt kein Thema. Sie können gerne mich persönlich kontaktieren, weil ich glaube, bei Ihnen ist auch viel Nachholbedarf an Gesprächen nötig. Und ich glaube, Sie haben sich so viel auch aufgeherzelt, wie ich mir in Burkina Faso auch angetan hatte. Ich denke, dass wir vielleicht mit auch die Männer, die Sie betreut haben oder noch betreuen, ich bin sehr gerne bereit, da wirklich mitzukommen und zu schauen, was können wir gemeinsam machen. Wie können wir gemeinsam das Verhältnis verbessern?
Ja, Frau Stadler, danke. Ich hoffe, dass Sie da gemeinsam weiterkommen. Das ist ja ein unendlich wichtiges Thema und ich kann gut verstehen, wie sehr einen das bedrängt, wenn man das so vor eigenen Augen ablaufen sieht und das Gefühl hat, da gar nichts tun zu können. Eine letzte Hörerin möchte ich gerne noch mit hineinnehmen in die Sendung. Es ist Frau Smock aus dem Westerwald. Herzlich
Hallo,
willkommen.
Guten Morgen. Und zwar folgendes, das sind ganz tolle Tipps für den Süden. Und ich bin betroffen, dass es immer noch aktuell so schlimm ist. Es hat mich wirklich auch erschüttert. Aber ist die Lea Ackermann bestimmt ein Begriff?
Ja.
Hier im mittleren nördlichen Raum habe ich vor Jahren, das ist schon 10, 12 Jahre her, Veranstaltungen von ihr besucht und habe auch ihre Aktionen mit unterstützt. Dass mal, arbeiten Sie vielleicht mit ihr zusammen oder beziehungsweise das da auf breiter Ebene, weil die, sie hat ja auch, ja, wie soll ich sagen, gekämpft wie eine Löwin zu der Zeit, auch viel mit Öffentlichkeit, viel mit Betroffenheit einzelner Schicksale. Und dass es immer noch fabriziert wird, also praktisch vollzogen wird, das erschüttert mich im Moment. Vielleicht nochmal einen Weg suchen in der Verknüpfung, wo man miteinander dagegen mit mehr Betroffenheit angehen kann. Ne?
Ich kenne die Lea Ackermann sehr gut. Wir arbeiten zusammen. Ich arbeite mit Solvodi. Ich bin immer eine Vernetzerin gewesen. Ich habe ein riesenbreites Netzwerk. Das, was uns fehlt, uns nicht nur die Betroffenen, sondern das Wort ist ein bisschen ausgelutscht, Aktivistinnen, das ist wirklich diese offene politische Rückhalt. Wir brauchen einen großen Rückhalt. In München, ich bin privilegiert hier in München, ich habe unheimlich viele Unterstützer, ob das jetzt unser Oberbürgermeister Reiter ist oder der ehemalige Oberbürgermeister Christian Ude, die haben immer mir den Rücken gestärkt. Was mir, also ich muss für meinen Verein Nala e.V., muss ich alles ehrenamtlich machen. Ich finanziere mich auf Spendengelder. Ich habe ein Riesenprojekt in Burkina Faso aufgebaut. Für 150 Frauen habe ich einen Platz geschaffen, wo sie Existenz haben, wo sie ihre Kinder beschützen können. Das ist alles mit Spendengelder. Das darf nicht sein. Mhm. Ich denke, dass man ein bisschen dieses Gutmütigsein oder vielleicht ein Gendefekt, der Helfer-Gendefekt, was ich habe, ein bisschen ausgenutzt wird. Und das darf nicht sein. Die Politik, die Kommunen muss in Verantwortung genommen werden. Ich habe hier zum Beispiel 20 Mädchen, Nala-Mädchen, die ich seit 8 Jahren betreue. Und das alles ehrenamtlich. Ne? Das ist so irgendwo, ist das ja dann natürlich, kriege hin und da mal Preise dafür, das ist auch ganz toll. Aber ich muss sehr viel referieren, sehr viel reisen, um das Geld für diese Gruppe zusammenzutreiben.
Danke schön, vielen, vielen Dank, dass Sie uns von all dem erzählt haben. Es ist vielleicht noch ein Punkt ganz, ganz kurz, was ja auch noch wichtig ist. Es gibt ja die auch eben Menschen, die herkommen. Also ich in dem Film zum Beispiel wird eine Familie gezeigt aus Nigeria, die ein Mädchen haben, das von der Familie beschnitten wurde und die andere Kinder beschützen wollten, die anderen Mädchen, Töchter der Familie beschützen wollten, deshalb nach Deutschland geflüchtet sind und jetzt kurz davor stehen, wieder zurückgeschickt zu werden, weil man ihnen einfach diese ganz konkrete Gefährdung hier nicht abnimmt. Muss dann noch irgendwo ein Aufwachen hier manchmal auch bei den Behörden und so her, damit man überhaupt sich dessen bewusst wird, was das bedeutet und welcher Gefahr man Mädchen aussetzt, wenn man sie dann in ein Land zurückschickt, wo die Beschneidung üblich ist und wo sie wahrscheinlich eben von der Familie dann dazu gezwungen werden.
Ja, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das ist wirklich etwas, wo ich manchmal denke, oder ein Gericht hat, ich war bei dem Gerichtsverhandlung bei diesem bei der nigerianischen Familie, die haben mittlerweile insgesamt 5 Töchter. Man muss sich vorstellen, 5 Töchter. Die kleinste ist gerade mal über 2. Und es ist so, dass diese Familie aus sehr einfachen Verhältnissen kommt. Die können auch nicht gut artikulieren. Bei diesem Gerichtsverhandlung haben sie nicht alles sagen können, weil sie nicht gelernt haben zu artikulieren, um ihre Wünsche zu äußern oder das Ganze, die Ausmaße von diesem, was auf diese Mädchen zukommen wird. Und das ist garantiert, dass sie beschnitten werden, weil die Familie in Nigeria auch wütend ist, weil sie mit den Mädchen geflohen sind. Ja, das können sie nicht erzählen. Deswegen, sie brauchen ganz besonderen Schutz. Und diese Behörde muss aufhören, nach Gutdünken, so ungefähr, ja, sie müssen ja nicht in ihrem Ort leben, sie können ja irgendwo anders untertauchen. Das Untertauchen, das geht vielleicht in Deutschland, weil ich hier ein soziales Netz habe, weil ich hier irgendwo in ein Frauenhaus kann mit meinen Kindern, weil ich dann nicht auf der Straße ende mit meinen Kindern, weil das Jugendamt mich unterstützt, weil ich finanzielle Hilfe bekomme, weil ich In Deutschland gibt es keinen Mensch, der nicht irgendwo leben kann. Aber in Nigeria kann man nicht einfach so leben. Und wenn er woanders, wenn die Familie mit 5 Töchtern woanders hingeht, die sind ja auch fremd. Ich kann ja jetzt auch nicht irgendwie in Österreich mich auf die Straße setzen und sagen, das gehört mir und ich bleibe hier. Und in Nigeria verrecken halt die Kinder. Und das wird noch dazu führen, vielleicht, dass die Familie garantiert bestraft wird, dass ihnen die Kinder weggenommen worden sind. Und schlimmer noch, der Papa hat Frau nur Korn, Töchter.
Ich fürchte, weil ich sehe, dass die Sendezeit jetzt ganz, ganz, ganz zum Ende hingeht.
Genau,
das ist ein Thema. Wollte ich nur sagen, dass auch noch, wie sehr wird das anerkannt, auch als Flüchtling, als Fluchtgrund, als Fluchtursache, auch da. Also es gibt viele Themen, wo man noch einfach weiterarbeiten muss bei diesem Tabuthema Genitalverstümmelung, auch hier bei uns in Deutschland. Vielen Dank, Frau Korn, dass Sie uns für diese Sendung zur Verfügung gestanden haben. Die Titel Ihrer Bücher und auch die Kontaktmöglichkeiten zu Ihnen finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im Internet unter www.horeb.org im Programm in der Sendung von heute 10 Uhr Lebenshilfe, dann im Infofeld oder Sie rufen den Hörerservice an unter 08328 921 110 08328 921 110. Vielen Dank, Frau Korn, für diese gute Stunde, die Sie uns gewidmet haben und uns auf dieses Schweigen damit uns etwas gebrochen haben. Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes Segen für Ihr Wirken. Und Gabi Fröhlich bedankt sich Ihnen auch, Ihren liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Zuhören. Alles Gute und einen guten und gesegneten Tag noch.
Herzlichen Dank für die Einladung.